Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Schön, dass Sie dabei sind. Und diese Fragen beschäftigen uns in der kommenden Stunde. Was erwartet Münchens Kulturszene vom neuen Oberbürgermeister? Wird das Museum für moderne Kunst in Berlin eine Art neuer BER, also wesentlich teurer und später eröffnet als geplant? Warum fällt Männern die Solidarität mit Frauen, die Opfer von Gewalt sind, so schwer? Und dann wollen wir außerdem wissen, wie sich das New Museum in New York mit seinem Neubau präsentiert und ob es stimmt, dass nur wenige Deutsche während der NS-Zeit vom Holocaust wussten. Das jedenfalls bezweifelt jetzt eine Ausstellung in Berlin. Jung, grün, schwul. So titelte die Wochenzeitschrift Die Zeit und meint damit Münchens neuen Oberbürgermeister. Dominik Krause heißt er. Er ist 35 Jahre jung und hat in einer Stichwahl mit 56,4% der Stimmen seinen Vorgänger Dieter Reiter nach vielen Jahren SPD-Herrschaft abgelöst. Damit ist er der erste Grüne in diesem Amt in der bayerischen Landeshauptstadt. Was kann Münchens Kulturszene von ihm erwarten? Diese Frage geht jetzt an Markus Speidel. Er leitet das Münchner Stadtmuseum. Schönen guten Abend, Herr Speidel.
Guten Abend.
Dominik Krause ist von Hause aus Physiker. Er bringt, so heißt es, wenig politische Erfahrung mit. Sein Fokus liegt auf Klimapolitik und bezahlbaren Wohnraum. Er will den öffentlichen Raum neu verteilen zugunsten von Radfahrern und Fußgängern. In Sachen Kultur war von ihm im Wahlkampf nicht so viel zu hören, oder?
Das stimmt tatsächlich. Also die Kultur stand nicht im Mittelpunkt des Wahlkampfes, aber von keiner Seite. Es gab zwar eine neue Gruppierung, die angetreten ist für die Stadtratswahlen, aber sonst war das Thema Kultur nicht im Vordergrund im Wahlkampf.
Jetzt muss München wie viele andere Städte auch sparen, eben auch an der Kultur. Von 18 Millionen Euro ist die Rede für 2026. Das ist jetzt schon so und wird natürlich unter dem neuen Oberbürgermeister wahrscheinlich auch nicht ganz anders sein. Er war aber als Bürgermeister vorher schon für die Kultur zuständig. Was bedeutet das zum Beispiel für Ihr Haus, das Münchner Stadtmuseum, das ja gerade wegen Generalsanierung geschlossen ist?
Was das genau bedeutet, werden wir noch sehen. Es ist halt tatsächlich so eine Einrichtung wie jetzt das Münchner Stadtmuseum. Wenn es in der Generalsanierung ist und in so einem Transformationsprozess ist, ist das natürlich immer ein seltsamer Zustand, weil man ist so ein bisschen unsichtbar. Man bereitet aber vieles Großes Neues vor. Und da braucht man dann aber eigentlich immer einen Rückhalt aus der Politik. Also das ist für uns tatsächlich das Entscheidende. Wir sind zwar bei dem ganzen Thema finanziell in trockenen Tüchern, aber wie das halt immer ist bei solchen Bauprozessen, manchmal braucht es dann doch nochmal Entscheidungen und braucht den Rückenwind von oben. Und das ist tatsächlich etwas, was für uns sehr entscheidend ist für die nächsten Jahre, Rückendeckung für dieses Projekt zu haben, damit wir in 5 Jahren auch tatsächlich eröffnen können.
Das Jahr ging ja nicht so gut los für Münchens Kulturlandschaft. Da schlug eine Beratungsfirma im Auftrag der Stadt unter anderem vor, der freien Szene jegliche Förderung zu streichen. Die Rede war auch davon, das Volkstheater mit den Kammerspielen zusammenzulegen. Und damals schrieb Dominik Krause auf Instagram, das wäre ein Todesstoß für Münchens Kulturlandschaft. Was erwarten Sie von ihm, wenn es jetzt um weitere Einsparungen bei der Kultur geht? Die Rasenmähermethode wie bisher oder vielleicht über ein bisschen sparen? Oder tendenziell mehr bei der Hochkultur als bei der freien Szene? Wie sehen Sie das?
Ja, leider beginnt da immer sehr schnell dieses Spielchen, die Institutionellen gegen die freie Szene auszuspielen. Wen kann man mehr, wen kann man weniger wegnehmen? Das ist tatsächlich ein Problem. Im Endeffekt braucht München irgendwie beides. Ob die Rasenmähermethode so erfolgreich ist, es weiß ich nicht. Das ist die Methode, mit der wir gerade fahren. Alle schauen drauf, was jetzt nach der Kommunalwahl passiert, ob es jetzt sich verändert. Ich glaube, im Endeffekt ist es wichtig, die Akteure in der Stadt mitzunehmen. Sei es, ob sie institutionell gebunden sind oder ob sie frei sind. Ich glaube, es sieht jeder ein, dass irgendwie gespart werden muss. Ich glaube, es herrscht eher noch Dissens drüber, wie viel gespart werden muss. Aber man ist bereit, wahrscheinlich seinen Teil dazu beizutragen und da die Kompetenz mitzunehmen und tatsächlich die Chancen zu geben, in Zusammenarbeit, in Austausch, produktivere Ergebnisse hinzubekommen, das wäre eine Hoffnung, die ich da insgesamt hätte, wie dieser Prozess vonstatten gehen könnte.
Trauen Sie denn Dominik Krause da mehr oder weniger kulturpolitisches Feingefühl zu als seinem Vorgänger?
Das kann ich noch nicht wirklich beurteilen. Und ich würde sagen, es ist allein schon wichtig, dass jetzt wahrscheinlich diese Stimmung des Aufbruchs, dieses Atmosphärische, dass das jetzt schon irgendwie in der Stadt da ist und dass er tatsächlich auch belebt. Und man kann nur hoffen, dass dieser Wind eben nicht so schnell aus den Segeln genommen wird, sondern dass diese Aufbruchstimmung trägt. Und ich glaube, dann sind hier genügend viele kreative Menschen mit guten Ideen. Und dann muss man im Endeffekt viel mehr, was er auch angedeutet hat, auf Augenhöhe agieren und handeln. Und dann wird man feststellen, dass viel mehr Potenzial da ist, diese Kulturlandschaft blühen zu lassen in München mit diesen schwierigen Bedingungen.
Jetzt haben Sie ja schon erwähnt, Herr Speidel, dass alle Kulturakteure in München verstanden haben, dass gespart werden muss. Gibt es denn so eine Art Solidaritätsgefühl untereinander? Und bräuchte es jetzt, um weiterzukommen, um eben nicht mit Rasenmähermethode weiterzumachen, bräuchte es dann vielleicht so eine Art runden Tisch, wo man sich gegenseitig austauscht und verständigt, wie es weitergehen kann?
Was das richtige Format ist, weiß ich tatsächlich nicht, wie der aussehen könnte. Es gibt eine gewisse Form von Solidarität. Es gibt diese Bewegung München ist Kultur, die versucht, über die Grenzen der verschiedenen Einrichtungen, der Szenen hinwegzuschauen und gemeinsam eine Stimme zu haben und zu entwickeln. Das ist sehr, sehr wichtig, dass es das gibt und es bewegt auch was. Und ich glaube, dass es kann unter Umständen mit diesem Schwung sich vielleicht auch nochmal verstärken. Ob es ein runder Tisch ist, ob es, keine Ahnung, in welchen Gremienformen das zusammengearbeitet werden muss, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist wichtig, diese Solidarität zu stärken und keinesfalls anzufangen, die verschiedenen Player gegeneinander auszuspielen. Das wäre, glaube ich, das Falscheste, was man jetzt machen könnte.
Aber Sie haben gesagt, es gibt eine Aufbruchstimmung, die ist tatsächlich so zu spüren.
Naja, vielleicht ist das eine self-fulfilling prophecy. Und wenn das so ist, ist es auch in Ordnung. Man spürt schon in der Stadt, dass sich etwas bewegt hat. Und ich finde, dass Dominik Krause das am Anfang sehr geschickt gemacht hat, indem er sich in seinem Alter mit Hans-Jürgen Vogel verglichen hat. Und dass er in einem ähnlichen Alter war, als er Oberbürgermeister war und damit eigentlich erklärt hat, dass auch so ein verhältnismäßig junger Mensch so eine Stadt regieren und leiten kann und dann tatsächlich große Dinge geschehen können.
München hat erstmals einen grünen Oberbürgermeister. Und was die Kulturszene der Stadt von Dominik Krause erwartet, darüber sprach ich mit dem Leiter des Münchner Stadtmuseums, Markus Speidel. Herr Speidel, ganz herzlichen Dank dafür und noch einen schönen Abend für Sie.
Vielen Dank. Dankeschön. Ihnen auch.
Angekündigt waren ein paar hundert, es kamen mehrere Tausende gestern in Berlin. Sie alle zeigten sich solidarisch mit den Opfern von sexualisierter digitaler Gewalt. Die meisten der Demonstrantinnen waren junge Frauen. Der Anlass für die Protestaktion waren nach Informationen der Veranstalter Spiegelberichte über die Schauspielerin Colin Fernandes. Sie wirft ihrem Ex-Mann und Schauspielerkollegen Christian Ulm digitale Gewalt vor, unter anderem pornografische Deepfakes. Es gilt wie immer in solchen Fällen für den Beschuldigten die Unschuldsvermutung. Viele Männer reagierten in den sozialen Medien, sprechen über ihre Rolle als Männer bei systematischer Gewalt gegen Frauen. Was von solchen Bekenntnissen zu halten ist und wie Solidarität jetzt aussehen sollte, das will ich von Fikri Anil Altintasch wissen. Er ist Autor und He-for-She-Botschafter von UN Women Deutschland. Schönen guten Abend, Herr Altintasch.
Guten Abend.
Übers Wochenende haben sich einige prominente Männer zu Wort gemeldet und sich ausdrücklich mit Betroffenen von Gewalt solidarisiert. Sie haben für einen verantwortungsvollen Diskurs plädiert und auch, dass endlich etwas passieren müsse. Benjamin von Stuckrad-Barre distanzierte sich von seinem Freund Christian Ulm. Co-Star Fari Yardım aus der Serie Jerks zeigte sich wie auch Oliver Kalkofe solidarisch mit Colin Fernandes. Und Grünen-Chef Felix Banatschak fordert, Männer sollen sich stärker gegen Gewalt an Frauen engagieren. Gewalt, so sagt er, gegen Frauen ist kein Problem, das Frauen lösen können. Gewalt gegen Frauen ist ein Problem, das Männer lösen müssen. Damit, finde ich, hat er absolut recht. Nur warum tun sich denn bislang Männer so schwer damit, Frauen zu unterstützen, wenn es um Gewaltvorwürfe gegen andere Männer geht?
Naja, also grundsätzlich halte ich das auch erstmal für richtig, dass sich Männer, egal ob es jetzt prominente Männer sind oder nicht prominente Männer sind, sich gegen Gewalt aussprechen. Ich glaube, es liegt darin auch eine Schwierigkeit. Also entweder haben sie wirklich absolut gar kein Interesse an dem Thema, ihnen ist es tatsächlich egal, oder sie verspüren halt eine Verunsicherung, weil sie eben denken, sie könnten performativ wirken in dieser Social-Media-Logik. Problem ist, glaube ich, nur, dass wenn sie es halt nicht tun, dass man, und das hat Margarete Stokowski in einem jetzt aktuellen Spiegelartikel auch gesagt, wenn sie es halt nicht tun, könnte man halt denken, dass sie diese Gewalt auch begünstigen oder auch legitimieren wollen oder einfach auch nichts dagegen sagen wollen, weil sie es insgeheim auch gut finden. Das heißt, es geht da, glaube ich, vielmehr auch darum, ein Vertrauen auch zu bilden und auch Vertrauen zu schaffen, weil wir eben auch mit einer Lage zu tun haben, wo berechtigterweise viele betroffene Frauen und queere Menschen von Männern kein Vertrauen auch erwarten können, weil einfach so viel problematisches Zeug passiert. Insofern, ich glaube, es liegt an der Unsicherung, es liegt natürlich aber auch an dieser Social-Media-Dynamik, weil da immer sehr stark erwartet wird, es gibt immer so ein richtig oder ein falsch, aber im Falle von Gewalt und einer Normalisierung davon, dass Männer sich in der Vergangenheit fast nie dazu geäußert haben, gibt es da kein richtig oder falsch, sondern gibt es wirklich eher so ein, Männer müssen sich erstmal dagegen positionieren und die Arbeit, darüber können wir dann danach sprechen, also wie die politische Praxis, die eigentlich ja wichtig ist, aussehen kann.
Also ich höre jetzt raus, es gibt auf jeden Fall eine starke Unsicherheit seitens der Männer. Es gibt ja dieses Schlagwort Not All Men, das meint, dass Männer weiterhin Mitverantwortung für eine Kultur verweigern, in der systematisch die Bedingungen für Frauenhass und Gewalt aufrechterhalten werden. Natürlich sind das nicht alle Männer, aber woher, glauben Sie, kommt dieses Bedürfnis nach Rechtfertigung, was da ja immer so mitschwingt?
Naja, weil man natürlich sich nicht selbst mit den Tätern auch gemein machen will. Man hängt natürlich auch immer dieser Drang danach zu sagen, das sind diese toxischen Männer, das sind genau diese bösen Dominique Pellicots, das sind diese Ulmens etc. Man will es natürlich selber irgendwie reinwaschen gleichzeitig. Und das merke ich natürlich auch in der Arbeit selber. Ich gehe ja selber auch mit Männern und auch Jungs ins Gespräch. Gibt es dann eine große Verunsicherung, weil natürlich auch diese Frage immer im Raum steht, was darf ich heute noch, was darf ich nicht heute noch? Und dabei auch so ein großer Reflex zu sagen, hey, das Problem ist zum Beispiel, wenn wir den Diskurs mal betrachten, das liegt bei den migrantischen Männern zum Beispiel. Also es ist immer so ein Ich nicht, aber es fehlt eben auch ein Verständnis darüber, wo zum Beispiel Gewalt eigentlich anfängt. Und das ist, glaube ich, das Problem, weil wir haben es hier mit sehr extremen Fällen zu tun, die aber auf der Grundlage einer Normalisierung, einer auch emotionalen Normalisierung von der Abwertung von Frauen auch überhaupt erst möglich gemacht wird. Und da sind natürlich alle Männer in diese Gewalt verstrickt und alle Männer haben da eben auch an Verhältnissen partizipiert, die Gewalt begünstigen. Das heißt, da fehlt es auch an Sensibilisierung, aber das hat auch damit, dass auch eine Angst damit zu tun hat, zu denken, ich muss jetzt wirklich an mir arbeiten und auch einen Prozess in Gang bringen. Das ist nicht wirklich sexy.
Ja, Sie haben jetzt gerade schon Margarete Stokowski erwähnt, die sagte, die Männer stecken in so einer Art Dilemma. Und wenn man an diesen Satz denkt, Sie haben den Fall Pellicot ja auch schon erwähnt, die Scham muss die Seite wechseln. Was machen Männer mit diesem Satz?
Oh, ja, also aus meiner Erfahrung kommt der schon an und der wird wahrgenommen. Ich glaube nur, die Frage ist so ein bisschen, wie viele Männer finden wirklich eigentlich Scham? Auch das ist ja eine Frage, weil wir kennen ja auch sehr viele Männer, die sagen, das ist schon okay und da gibt es die Unschuldsvermutung und wir müssen erstmal diesen Prozess abwarten. Auch das ist ja ein Reflex, der diese Gewalt auch verharmlost. Aber ich glaube, das Problem liegt auch daran, dass sich Männer immer dann daran gewöhnen, etwas zu sagen, wenn etwas Extremes passiert. Aber es gibt ja eigentlich schon unzählige Fälle, wo man auch hätte was sagen können. Auch Femizide, die fast täglich in Deutschland passieren. Insofern bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Ja, ich glaube, dieser Satz kann was verändern. Ich glaube, wir brauchen auch Sätze, an denen sich Männer auch festhalten können und sagen können, okay, ich glaube, da ist was passiert, damit habe ich irgendwas zu tun. Aber auch da, viele sagen so, oh mein Gott, es ist schlimm, was mit Gisèle Pellicot passiert ist, aber fragen sich eben nicht, wie Margarete Stokowski auch sagt, nicht, ob ich vielleicht auch mehr mit Dominique Pellicot zu tun habe, als mir wirklich lieb ist. Und da fängt nämlich die Frage an, wie wir aus dieser Scham auch einen Prozess übersetzen können. Und das ist, glaube ich, dann die große Arbeit.
Laut Gesetz ist die Erstellung von Deepfakes nach wie vor ein Bagatelldelikt. Könnte es vielleicht auch sein, dass eine solche Gesetzgebung Taten eben auch bagatellisiert aus Sicht der Männer?
Naja, sicher. Ich glaube, das liegt ja dann auch in der Natur. Wir wissen ja eben auch, dass es in Spanien eine ganzheitliche Gesetzgebung gibt, die natürlich dann auch was Normatives setzt, nämlich zu wissen, wenn irgendwas passiert, dann habe ich die und diese Strafen zu befürchten. Das ist in Deutschland eben nicht anders. Also Colleen Fernandes hat schon recht, wenn sie sagt, Deutschland ist ein Täterparadies. Also da hinkt Deutschland hinterher. Ich glaube aber auch, man muss natürlich die Gesetze im Spezifischen nochmal anschauen, aber ich glaube schon, dass wir neben einer gesetzlichen Veränderung auch einer strafrechtlichen Veränderung eben auch ganzheitliche Prävention bedeutet. Das heißt, eigentlich sollten wir genau diese Männer, die jetzt die Klappe dazu aufmachen und sagen, du hast was gesagt, jetzt nehmen wir dich mit, jetzt fängt auch die richtige Arbeit an, indem wir uns verändern, indem wir mit Männern ins Gespräch kommen, indem wir die Schweigekultur untereinander unterbinden. Das heißt, es braucht beides. Es braucht strafrechtliche Veränderung, aber es braucht auch Prävention. die dauert eben ganz lange und die ist auch für Männer nicht wirklich immer attraktiv, weil dann immer diese Vorstellung entsteht, ich kenne das ja selber, ich brauche die und die 3, 4, 5 Punkte, dann habe ich das Problem irgendwie abgehakt. Aber so läuft das leider nicht und darauf geht ja Margrethe Stokowski auch ein.
Ja, und deutsche Politiker sprechen sich schon für schärfere Gesetze im Netz aus. Justizministerin Hubig will ihr Gewaltschutzgesetz schon diese Woche vorlegen. Ist das der richtige Weg für Sie?
Das ist erstmal ganz grundsätzlich der richtige Weg. Es gab aber auch schon länger, von den Grünen, von Leda Gumnio hatte da auch schon länger auch ein Gewaltschutzgesetz präsentiert. Also es ist keine Sache, wir haben es ja schon auch mit einer sehr hyperpolitischen Atmosphäre zu tun, denn wenn irgendwas passiert, dann werden Gesetzesmaßnahmen diskutiert. Das war bei der geheimen Aufnahmen zum Beispiel auch so, das war bei Voyeurismus auch genauso. Ich sehe die Notwendigkeiten, da muss was geschlossen werden, aber wir müssen dann wirklich auch spezifisch darüber sprechen, wie diese Gesetze gemacht werden. Wir hatten beim Gewalthilfegesetz zum Beispiel vor 2 Jahren auch große Hoffnung. Das wurde dann auch verwässert, wo zum Beispiel mehrfach marginalisierte Frauen oder auch Transfrauen nicht mitbedacht worden sind. Also ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, wenn von der CDU was kommt. Aber ich bin, wie gesagt, erstmal grundsätzlich halte ich es für wichtig, dass diese Debatte angestoßen wird und die Debatte dann dazu führen kann, dass wir Männer eben mitnehmen. Deshalb ist es auch, glaube ich, grundsätzlich wichtig, dass auch ein Felix Banaschak da was zu sagt, um dieses Thema überhaupt auch mal in diese politische Dringlichkeit zu heben, die es schon länger braucht und die wir vernachlässigt haben.
Männersolidarität mit Frauen, die Opfer von digitaler, sexualisierter Gewalt wurden. Darüber sprach ich mit Fikri Anil Altintash, Autor und He4She, Botschafter von United Nations Women Deutschland. Herr Altintash, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Wenn es um Trends und Innovation in der zeitgenössischen Kunst geht, dann ist das New Museum in New York ganz weit vorn. Wegen seiner milchigen Außenfassade wird das schmale, aber hohe Gebäude von vielen New Yorkern gern der Milchkarton genannt. 2 Jahre war das Haus geschlossen, in dieser Zeit entstand ein Neubau und der ist jetzt mit dem Hauptgebäude verbunden. Das Ergebnis, als wäre ein Raumschiff in die Stadt gekracht, so beschreibt es die Zeit. Eine Mischung aus horizontalen und vertikalen Elementen und die Fortsetzung der milchigen Außenfassade. Damit hat das Museum seine Ausstellungsfläche auf 10.000 Quadratmeter erweitert und das, obwohl es gar keine eigene Sammlung besitzt. Eröffnet wurde mit einer Schau zum Thema Mensch und Technologie und Andreas Roberts, der hat sie für Fazit bereits gesehen.
Man möchte meinen, dass mehr Quadratmeter auch mehr Raum bedeuten. Aber die Ausstellung New Humans – Memory of the Future bringt mit ihren mehr als 700 Einzelobjekten und Installationen die schönen neuen Räume des New Museums fast zum Platzen. Und das ist auch Absicht, heißt es doch im Vorwort des Ausstellungskatalogs von Kurator Massimiliano Gioni. Die Ausstellung behandle das Museum weniger als einen Ort der Kontemplation, sondern eher als ein dynamisches Forschungslabor. Oder besser noch, wie ein Smartphone, auf dem eine endlose Reihe von Tabs und Files gleichzeitig geöffnet sind.
Wir dachten, die Erweiterung und der Neubau seien ein Vertrauensbeweis in die Zukunft. Und so haben wir eine Ausstellung gestaltet, die verschiedene Arten des Neuseins hinterfragt. Insbesondere, wie Menschen sich im Zusammenhang mit neuen Technologien und neuen Ideen neu erfinden müssen.
Die Ausstellung stellt die Entwicklung und Atmosphäre der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts und der Nachkriegszeit der 40er und 50er Jahre heutigen Entwicklungen gegenüber. Damals tauchte erstmals der Begriff Roboter auf. Automatisierte Fabrikarbeit und mechanisierte Kriegsführung veränderten das Menschenbild, die Entwicklung neuer Medien führte zu völlig neuem Konsumverhalten. Die Erfahrung der Grausamkeit eines Weltkriegs stand der vagen Hoffnung entgegen, neue Erfindungen könnten die Menschheit retten. Zum Beispiel die enorme Nachfrage nach Prothesen aufgrund der vielen Verwundungen von Soldaten während des Ersten Weltkriegs führte zu einer völlig neuen Beschäftigung mit dem menschlichen Körper. Die Geburt des Cyborgs, die Idee eines kybernetischen Organismus, begann hier. In dem Kurzfilm Da Vinci des italienischen Filmemachers Yuri Ancarani von 2012 verfolgt man einen Organeingriff mit dem chirurgischen Roboter Da Vinci. Der Chirurg, der von Kopf bis Fuß in Schutzkleidung steckt, bedient die Greifarme des Roboters. Mensch und Maschine verschmelzen, nur die Schweißperlen am Halsansatz, wo man etwas Haut erkennen kann, verraten, dass ein Mensch beteiligt ist. Viele zeitgenössische Künstler setzen sich mit den Folgen von Krieg und Ausbeutung auseinander. So die deutsche Filmemacherin Hito Steyerl in ihrem für die Ausstellung in Auftrag gegebenen Film »The Mechanical Kurtz«. Aus verschiedenen Perspektiven folgt der Film Menschen in einem kurdischen Flüchtlingslager im Irak, die für einen Hungerlohn Datenerkennungs- und Bildsoftware für militärische Drohnen und KI-Algorithmen von Amazon füttern. Die unsichtbare menschliche Arbeit hinter den mächtigen KIs.
This show is less about new technologies and more about the myth.
In der Ausstellung geht es weniger um neue Technologien, als vielmehr um den Mythos der Technologien. Künstler erschaffen und entlarven Mythen, vor allem diejenigen, an die wir uns in Momenten wenden, in denen wir Veränderungen erleben, die an eine existenzielle Bedrohung grenzen.
Der Mythos, dass neue Technologie einen neuen Menschen erschafft, sei historisch eng mit dem Aufstieg von autoritären Machtstrukturen verbunden, erklärt Kurator Massimiliano Gioni.
Wenn man von dem neuen Menschen sprach, bedeutete dies oft, sich Fantasien von minderwertigen Rassen auszumalen und die Biopolitik nach beängstigenden Prinzipien zu gestalten.
Have all heard of artificial intelligence? Well, I'm going to tell you right here and now. There is nothing artificial about me. I'm the real deal.
Einer der Höhepunkte der Ausstellung ist die Halle der Roboter. Hier fordert eine KI-Puppe in einer Videoinstallation der Amerikanerin Stephanie Dinkins gesetzlichen Minderheitenschutz. Der gläserne Mann von Franz Tschader von 1935 steht neben dem poetisch schneeweißen Torso eines Cyborgs des koreanischen Künstlers Lee Bull. Und ein lebensgroßes Originalmodell des Alien der gleichnamigen Filme des Schweizer Designers H.A. Giger sitzt sphinxartig auf dem Boden und schaut dem Betrachter direkt ins Auge. Hat man sich erstmal an die Fülle der ausgestellten Arbeiten gewöhnt, ist New Humans Memories of the Future eine Ausstellung, die Zyklen erkennbar und Zusammenhänge zwischen neuer Technologie, Macht und Gewalt, aber auch Faszination und Vision erlebbar macht. Für das neue New Museum eine fulminante Neueröffnung.
Andreas Roberts über eine fulminante Ausstellungseröffnung in einem fulminanten Museumsneubau New Humans Memories of the Future zu erleben im New Museum in New York. Und hier in Fazit geht es jetzt weiter mit Heino Rindler und dem wichtigsten Kulturmeldung des Tages.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Zwei Buchenwaldverbände haben Kulturstaatsminister Weimer aufgefordert, auf einen öffentlichen Auftritt beim Gedenken zur Befreiung des Konzentrationslagers zu verzichten. In einem offenen Brief werfen sie Weimer vor, er habe es an Verständnis für KZ-Überlebende missen lassen. Er habe mehrfach das Zitat von Heinrich Heine, der Taufschein ist die Eintrittskarte zur europäischen Kultur, benutzt. Es bedeutet für viele ehemalige Häftlinge des Lagers Buchenwald und ihre Nachkommen, dass sie aus Weimars Sicht nicht zur europäischen Kultur gehören, heißt es darin. Die Autoren nehmen auch Bezug auf die aktuelle Kontroverse über Weimars Entscheidung, drei linke Buchläden wegen verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse von der Nominierungsliste für den Deutschen Buchhandlungspreis streichen zu lassen. Zwei Tage lang haben in Hongkong rund 1000 Akteure aus Kunst und Kultur darüber beraten, wie Kultur Gemeinschaften stärken kann. Neben großen Playern wie dem MoMA New York und dem französischen Nationaltheater war als einzige Institution aus Deutschland die Kunstsammlungen Dresden dabei. Sie haben eine Kooperation mit dem Hongkong Palace Museum unterzeichnet. Beide wollen langfristig bei Forschung, Restaurierung und Konservierung zusammenarbeiten. Weitere Partner in Ostasien für die Kunstsammlungen Dresden sollen folgen. Auch gemeinsame Ausstellungsprojekte soll es geben, zum Beispiel im Palastmuseum Peking. Exponate aus dem Dresdner Grünen Gewölbe werden dann neben Kunstwerken der Kaiserlichen Sammlungen Chinas zu sehen sein. Künstliche Intelligenz ist in kommerziellen Galerien weit verbreitet und zwar oft ohne Aufsicht oder Richtlinien. Das geht aus einer Befragung der Kunstplattform First Thursday hervor, die Interviews mit über 100 Galerieprofis in Europa, Großbritannien und in den USA geführt hat. Demnach nutzen 84% KI in ihrer täglichen Arbeit, aber nur 8% haben dafür Richtlinien. Die meisten der Befragten verwenden dafür persönliche Konten statt Systeme ihrer Galerie.
Sie schreiben Texte wie Pressemitteilungen oder Mails, erledigen aber auch Verwaltung, Marktforschung oder Sammlerrecherche. Das sei fragwürdig, denn sensible Daten wie Sammlernamen oder Preisdiskussionen gelangen so auf Plattformen, die von Galerien nicht kontrolliert werden können, sagte die Gründerin von First Thursday, Callum Halley-Thompson, dem Magazin Art News. Der Kunstmarkt schweige größtenteils über KI, aber es sei eine stille Transformation im Gange. Ein Schauspieler der neuen Harry Potter-Serie, Papa Esiedu, erlebt massive Anfeindungen, weil er als Schwarzer die Figur Snape spielt, die im Roman weiß ist. In einem Interview mit der Sunday Times berichtet er über Hasskommentare und rassistische Anfeindungen bis hin zu Morddrohungen. Menschen hätten ihm bei Instagram geschrieben, dass sie ihn töten würden, wenn er die Rolle nicht aufgeben würde. Er selbst will sich davon nicht beirren lassen und weitermachen. In den Harry Potter Filmen hatte Alan Rickman Severus Snape gespielt.
Und Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Ja, schon wieder möchte man sagen, das Museumsbauprojekt Berlin Modern, bekannter unter dem Begriff Museum der Moderne, kommt nicht aus den Schlagzeilen heraus. Vor 2 Jahren musste der Eröffnungstermin auf 2029 verschoben werden. Jetzt steht auch dieser Termin wieder in Frage, und zwar wegen Feuchtigkeit. Die hat man in den Tiefgeschossen festgestellt und die muss erstmal weg. Unser Architekturkritiker Nikolaus Berno, der verfolgt das Projekt schon von Beginn an. Nikolaus, was weißt du über diese Neuigkeiten?
Ja, also offensichtlich gibt es diese Schäden bereits seit 2025. Da war ja der Winter, vielleicht erinnert man sich, ziemlich feucht und ziemlich nass. Das ist jetzt in Berlin eigentlich nicht so wahnsinnig ungewöhnlich. Passiert schon ab und zu mal, aber diese Feuchtigkeit, die hat man nicht mehr wieder rausbekommen aus den Rohbauten dieses Gebäudes, das ja bis zu 16 Meter tief im Erdboden steht. Und ja, jetzt muss wohl Kulturstaatsminister Wolfram Weimar, der das ganze Projekt ja geerbt hat von seinen Vorgängerinnen, der muss jetzt übernächste Woche Rede und Antwort stehen im Haushaltsausschuss des Bundestages und wird das dort mitteilen. Und das Spannende ist eben tatsächlich im Haushaltsausschuss. Das heißt, da geht es um Geld. Da geht es nicht nur um, wir finden eine Sache schön, sondern es geht um Geld. Und entsprechend scheint schon klar zu sein, ja, da geht es eben um eine ganz wichtige Angelegenheit, obwohl der Bericht immer noch vertraulich ist. Aber auch die Sprecherin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat uns und auf Anfrage nochmal ausdrücklich bestätigt, dass es solche Schäden gibt und dass aber noch nicht so ganz klar ist, wie umfangreich sie eigentlich sind. Man weiß auch noch nicht, welche Sanierungskosten entstehen können und wie lange das dauert, weil das muss jetzt erstmal alles untersucht werden.
Ja, wie schätzen Sie das ein? Ist das Ganze dann halb so wild oder vielleicht doch schon dramatischer?
Naja, es ist auf jeden Fall einfach mal schon mal deswegen wichtig, weil das Museum der Moderne oder Berlin Modern, das ist ja schon mit großem Abstand der teuerste Museumsbau der deutschen Geschichte. Und er soll eben irgendwann mal möglich machen, dass die Nationalgalerie ihre ja wirklich phänomenalen Bestände zur Kunst des 20. Jahrhunderts ausbreiten kann, breiter zeigen kann. Und ist insofern tatsächlich ein nationales Projekt, auch deswegen selbstverständlich, weil der Bund das Ganze ja finanziert. Das ist ja kein Berliner Projekt. Sondern es ist ein Projekt, das der Bund finanziert. Das heißt letztlich jeder Bewohner Deutschlands mit seinen Steuern. Also insofern, das ist schon eine wichtige Angelegenheit. Und das Zweite ist, diese Feuchtigkeit muss eben auf jeden Fall raus aus dem Rohbau, weil ansonsten transportiert man die mit in den in das fertige Gebäude, wenn das nicht vorher trocken ist, also vor dem Rohbauausbau. Und insofern ist es eine wirklich wichtige Sache. Und dass da der Kulturstaatsminister sofort die Antwort liefern muss auf diese Anfragen und nicht etwa die Stiftung Preußischer Kulturbesitz oder die Baubehörden, die wir selbstverständlich auch angefragt haben, das zeigt eben schon, dass da offensichtlich ein ganz großes Problem ist.
Ja, aber warum ist das jetzt so eine Überraschung? Ich meine, man hat das ja vorher grundsätzlich geplant. Wie kann es denn überhaupt jetzt zu so einer Feuchtigkeit kommen?
Ich muss zugeben, das war so ein bisschen das Problem auch, weswegen wir alle ein bisschen skeptisch reagiert haben, weil das so vollständig den Vorurteilen entsprach und der Kritik, die eben an diesem Projekt von vornherein geäußert wurde, weil das Museum der Moderne steht ja mitten im Warschau-Berliner Urstromtal und mitten im Schwemmland der Spree. Das ist an sich ein ganz guter Baugrund, aber der ist eben ziemlich feucht und deswegen sind auch alle umgebenden Bauten gar nicht mit Tiefgeschoss ausgestattet worden. Nicht aber die Staatsbibliothek, die hat schon tiefere Geschosse, aber eben nicht bis 16 Meter auf den Boden runter. Das ist einfach sehr, sehr tief. Das ist, da kann man ein ganzes Mietshaus reinstellen, um mit 5 Geschossen, um es mal zum Vergleich zu bringen. Und ja, das ist genau das Problem. Dort ist es feucht, man wusste das auch. Und es war letztlich eine politische Entscheidung, dass man an dieser Stelle gebaut hat.
Es war eine politische Entscheidung, aber wenn man es doch wusste, hat man dann also bewusst höhere Kosten, die ja jetzt wahrscheinlich auf den Bau zukommen, in Kauf genommen?
Ja, letztlich hat man das in Kauf genommen, weil man eben unbedingt an dieser Stelle bauen wollte. Das hatte hauptsächlich repräsentative Gründe, weil man, oder Monika Grütters, um es genau zu sagen, die damalige Kulturstaatsministerin, die ist da wirklich verantwortlich mal für, die war eben der Hoffnung, dass sie mit dieser repräsentativen Stelle wertvolle Stiftungen für die Nationalgalerie einwerben kann. Damit hat sie übrigens auch recht behalten. Also diese Stiftungen, die kommen jetzt in die Nationalgalerie. Eben möglicherweise auch wegen dieses repräsentativen Standortes. Aber die Kritiker haben immer gesagt, wenn ihr an dieser Stelle baut, dann müsst ihr eine viel größere Baumasse bauen als normalerweise einfach an einem anderen Standort, einfach weil ihr nicht direkt an die bestehenden Museumsbauten anschließen könnt. Das heißt, ihr braucht Werkstätten, Ateliers, die ganze Umgebungsinfrastruktur, die man für Ausstellungen braucht, die braucht ihr eben noch einmal. Und ja, wenn man mehr Platz braucht, dann kann man das nur entweder hochbauen, das ging in dem Fall ja nicht, direkt daneben steht die neue Nationalgalerie von Mies van der Rohe, oder man muss runtergehen, eben 16 Meter in die Erde. Und dann hat man das Problem mit der Feuchtigkeit möglicherweise.
Ja, wenn ich mir das jetzt alles so anhöre, Nikolaus, dann bleibt mir irgendwie, dann komme ich zu dem Schluss zu denken, okay, was heißt das jetzt genau, wie im Fall der Elbphilharmonie in Hamburg, einfach jetzt mal Augen zu und durch. Und wenn dann erstmal eröffnet ist, dann redet eh keiner mehr von dem viel mehr Geld und viel später. Ist es so? Muss man jetzt einfach durch oder was kann ja jetzt passieren?
Also ich glaube, der große Erfolg der Hamburger Elbphilharmonie, der wird in Berlin ausbleiben. Einfach weil das Gebäude, das dort entsteht, ist ziemlich konventionell, um es mal ganz, ganz vorsichtig zu sagen. Das ist ein Kunstmuseum, wie man es in den 1990ern, 2010er Jahren geplant hat. Ist also überhaupt nichts Besonderes, während die Elbphilharmonie ist zweifellos was ganz Sensationelles. Aber im Grundsatz hast du vollkommen recht, wir werden da jetzt durch müssen. Der Rohbau steht bis unter die Dachkante. Das muss jetzt saniert werden und man muss es eben einfach dann ja ertragen, dass es so teuer wird. Und man kann nur hoffen, dass die Politik endlich mal daraus lernt, auf die Fachleute zu hören, weil es haben ja wirklich alle Fachleute vor diesem Standort gewarnt. Sogar die Museen wollten nicht an diesem Standort bauen. Es ist ein rein politischer Bau an dieser Stelle geworden. Dass man an einer anderen Stelle hätte billiger bauen können, einfacher, das wäre möglich gewesen, aber nicht so repräsentativ. Dafür müssen wir jetzt zahlen.
Das Museum der Moderne in Berlin, es hat ein Problem mit Feuchtigkeit und wird wohl später eröffnen als bislang geplant. Details dazu hatte mein Kollege Nikolaus Berner. Nikolaus, ganz herzlichen Dank. Davon haben wir nichts gewusst. So reagierten nach dem Zweiten Weltkrieg viele Deutsche auf die Frage nach dem Holocaust in ihrem Land. Aber entsprach das wirklich der Realität? Wussten sie vielleicht doch mehr, als sie zugaben? Antworten darauf sucht jetzt eine Ausstellung im Dokumentationszentrum Topographie des Terrors in Berlin. Und Direktorin dieses Zentrums ist die Historikerin Andrea Riedle. Und sie war kurz vor der Sendung bei mir im Studio. Schönen guten Abend, Frau Riedle.
Guten Abend, Frau Burkhardt.
Frau Riedle, Ihre Ausstellung trägt den Titel Der Holocaust. Was wussten die Deutschen? Diese Frage hat ja schon die 1968er umgetrieben und seitdem die Kinder- und Enkelgeneration. Gibt es denn wirklich noch Neues zu entdecken? Man könnte ja meinen, die NS-Zeit sei sehr gut dokumentiert und erforscht.
Die NS-Zeit ist tatsächlich auch ganz gut dokumentiert, aber diese Fragestellung, würde ich sagen, die ist nach wie vor aktuell und da gibt es nach wie vor auch einiges zu recherchieren, wobei man natürlich unterscheiden muss, in der Geschichtswissenschaft war das öfters auch mal Thema, vor allem auch in den 2000er Jahren, aber diese Erkenntnisse sind nicht so wirklich in die Öffentlichkeit getragen worden in Form von Ausstellungen. Und das fällt auf, dass das Thema des Wissens der Bevölkerung, des Verhaltens, dass das häufig ausgeklammert wird oder nur am Rande behandelt wird und vor allem keine eigene Ausstellung bekommt. Und das ist mir aufgefallen, wobei ich sagen muss, mich treibt dieses Thema schon länger um und ich habe schon länger überlegt, dass ich eine eigene Ausstellung dazu realisieren möchte.
Wie erklären Sie sich, dass es so wenig öffentliche Ausstellungen und Verarbeitung dieses oder Aufarbeitung dieses Themas bislang gab?
Es könnte damit zusammenhängen, dass wir unterscheiden zwischen sogenannten Täterorten wie das Dokumentationszentrum Topographie des Terrors, wo die Zentralen des Terrorapparats von Polizei und SS ansässig waren, und auch sogenannten Opferorten wie KZ-Gedenkstätten. Es gibt auch die Gedenkstätte Deutsche Widerstand, die sich mit Widerstandsgeschichte beschäftigt, aber die Bevölkerung fällt da überall so ein bisschen zwischendurch. Und gleichzeitig gab es im Jahr 2023 eine groß angelegte Memo-Studie. Da wird die Bevölkerung angerufen und zu erinnerungskulturellen Themen befragt. Und da hat eine Mehrheit, vor allem der jungen Menschen, gesagt, das Thema des Wissens und Verhalten der vermeintlich unbeteiligt deutschen Bevölkerung, das ist das Thema, was sie am meisten interessieren würde. Und insofern war das nochmal eine Bestätigung, dieses Thema endlich anzugehen in einer eigenen Ausstellung.
So, und was haben Sie jetzt herausgefunden? Wussten die Deutschen mehr, als sie zugeben?
Ja, das ist eine schwierige Fragestellung und wir konnten uns dem Thema auch nur annähern. Das Ausstellungsteam hat in fast 100 Archiven, öffentlichen Sammlungen recherchiert und auch Privatpersonen kontaktiert, und wir stellen tatsächlich über 300 Exponate aus, und wir nähern uns dem Thema an, indem wir uns erstmal eingangs mit einem Kapitel beschäftigen, was hat denn das NS-Regime selbst verlautbaren lassen, was konnte man daraus schon interpretieren. Und an zweiter Stelle befassen wir uns mit 5 sogenannten Alltagsbereichen, auf der Straße, zu Hause, in der Arbeit, in der Kirche, und schauen, welche Gerüchte und Informationen über den Massenmord an den europäischen Juden sind kursiert und wie hat sich das weitergetragen. Dann im letzten Kapitel beleuchten wir näher 3 Tagebuchschreiberinnen und Tagebuchschreiber, die diese verschiedenen Informationen miteinander verknüpfen und dadurch ein Gesamtbild erhalten. Also ich würde mal sagen, im Jahr 1943 konnten wahrscheinlich die wenigsten Deutschen sagen, dass sie gar nichts gewusst haben. Also das ist eher unwahrscheinlich. Aber es gab vielleicht auch nicht so viele, die jetzt ein Gesamtbild vom systematischen Massenmord hatten.
Es gab ein flächendeckendes Netz von Konzentrations- und Arbeitslagern. 40.000 Stück gab es da. Das konnte doch gar nicht an den Menschen vorbeigehen, oder?
Damals kursierten eher Fotos von Erschießungsaktionen außerhalb der Konzentrationslager. Und heute sind uns eher die Konzentrations- und Vernichtungslager ein Begriff.
Wie sind denn diese Fotos von den Erschießungen, wie sind die denn nach Deutschland gekommen und wer hat die verteilt?
Tatsächlich gab es ein Fotografierverbot, aber das ließ sich auch gar nicht so durchsetzen und überwachen. Und beispielsweise haben auch kommunistische Widerstandskreise dann Fotos in das Deutsche Reich transportiert und das dann am Arbeitsplatz auch Kollegen gezeigt. Da musste man natürlich vorsichtig sein, das war auch durchaus gefährlich. Und wir haben ein Beispiel von einem schwedischen Geschäftsmann, der Erschießungsfotos heraustransportiert hat über Stockholm nach London. Und dort sind wiederum diese Fotos verarbeitet worden und integriert worden in Flugblättern. Also es gab mehrere Millionen Flugblätter, die über den Deutschen Reich abgeworfen worden sind und wo auch diese Fotos abgedruckt waren.
Wie muss man sich das jetzt in Ihrer Ausstellung vorstellen? Sie haben schon gesagt, mehr als 300 Exponate zeigen Sie. Das sind wahrscheinlich vor allen Dingen Dokumente, Fotos?
Das sind Fotografien, das sind Dokumente, Audio- und Filmaufnahmen, einige Originalobjekte.
Wenn ja doch mehr bekannt war, als wir bisher wissen, bleibt natürlich dann die Frage, wieso haben so wenig Menschen etwas gegen den Holocaust unternommen? Wieso waren nur so wenige im Widerstand?
Ja, da gibt es eine Reihe von Gründen. Zum einen muss man auch noch mal unterscheiden, das machen wir auch im ersten Teil der Ausstellung, zwischen der Diskriminierung und dem Ausschluss der Juden aus der deutschen Gesellschaft, das in aller Öffentlichkeit passierte. Also die Nürnberger Rassengesetze waren beispielsweise teilweise auf der ersten Seite von Zeitungen abgedruckt. Die Boykotte jüdischer Geschäfte, das war öffentlich. Und das änderte sich erst, als der Massenmord einsetzt. Und es gab doch viele Deutsche, die der Meinung waren, es ist auch richtig, dass es den Juden mal gezeigt wird, dass sie nicht mehr so viel Einfluss haben. Und beim Massenmord ging aber das NS-Regime nicht mehr davon aus, dass die Bevölkerung damit einverstanden war. Das lief dann unter geheimer Reichssache. Für den Ausschluss der Juden, es gab auch Anreize, ne? Es gab Profitmöglichkeiten, es gab Antisemitismus, also es spielte eine große Rolle. Und auf der anderen Seite aber auch den Alltag in einer Diktatur, die auch von Unterdrückung und Gewalt geprägt waren. Und es ist wichtig zu verstehen, dass beides wichtige Faktoren sind, sowohl Zuckerbrot als auch Peitsche.
Ich wünsche viel Erfolg für Ihre Ausstellung, Andrea Riedle, Historikerin und Leiterin des Dokumentationszentrums Topographie des Terrors in Berlin. Und wir sprachen über die dortige Ausstellung Der Holocaust, was wussten die Deutschen? Und die ist ab Mittwoch zu sehen bis zum 31. Januar 2027. Danke für Ihren Besuch.
Dankeschön.
Und jetzt blicken wir in die gedruckten Feuilletons vom Dienstag, den 24. März. Da geht es noch einmal um den ersten grünen Bürgermeister, Oberbürgermeister in München. Vorher aber beobachtet Hans von Trotha in seiner Kulturpresseschau verschiedene Erscheinungsformen des Verschwindens.
Es war einmal. Parteien sind gar nicht so häufig Thema im Feuilleton, nur wenn sie überraschend hoch gewinnen oder wenn sie verschwinden. Ja, die Rede ist von der FDP. Aber nicht nur. Es ist interessant, welches Feuilleton analytisch welche Partei verschwinden lässt. War einmal eine Idee, heißt es in der FAZ. Herausgeber Jürgen Kaube konstatiert, das selbstverschuldete Ende der FDP scheint nah und sucht nach Gründen. Sie habe ein Grundsatzproblem, dass sie sich mit allen sich liberal nennenden Parteien Europas teile. Dass nämlich der Liberalismus ziemlich ramponiert sei, die FDP aber beharrlich auf ihre Ideologie poche. Als könne sie diese noch erklären und als wäre selbstverständlich, was damit gemeint ist. Hinzu kommt, den Eindruck, eine lobbyistische Partei zu sein, die Interesse über Verstand stellt, hat sie nie gescheut. Sowie standen ältere Vertreter der Partei nicht nur im Ruf, politische Profis zu sein, sondern sich in ihren Sachgebieten auszukennen, ging dieser Ruf dem letzten Aufgebot der FDP nicht mehr voraus. Das alles, meint Jürgen Kaube, wäre zu verwinden, wenn die FDP neben dem Grundsatz- und dem Interessenproblem nicht auch ein Personalproblem hätte. Die Linie Genscher-Lambsdorff-Westerwelle-Lindner sei eine abfallende, seit dem Ausstieg von Christian Lindner eine stark abfallende. Wer die Namen ihrer Spitzenkandidaten in mehr als einem Bundesland kennt, könne sich inzwischen bei Günther Jauch anmelden. Am bekanntesten seien noch Waldorf Strack-Zimmermann und Stettler Kubicki, die aber rollengemäß vom Balkon aus schimpfen. Wenn kein politisches Wunder geschieht, resümiert der FAZ-Herausgeber, begegnen wir dem Liberalismus bald nur noch bei anderen Parteien und im Antiquariat in der Abteilung Ideengeschichte. Und da wartet dann schon die SPD, der die Frankfurter Rundschau prophylaktisch nachtrauert. Dabei ist die SPD-Analyse in der FR, der FDP-Analyse in der FAZ in der Sache nah. Droht die Partei in den nächsten Jahren ganz zu verschwinden, lautet die Ausgangsfrage, dann wird nach Gründen gesucht. Der Neoliberalismus, der Niedergang der industriellen Arbeiterklasse als Folge des Wachstums der Dienstleistungswirtschaft, die Agenda 2010, die Finanzkrise 2008, die Pandemie. Vor allem, und da decken sich die Analysen, es liegt an den Leuten. Die Partei macht den Eindruck, mehr mit inneren Problemen zu tun zu haben, als mit denen der Leute auf der Straße. Für viele Beobachter steht fest, die Signale von außen hört die Partei schon lange nicht mehr. Und die Süddeutsche kümmert sich naturgemäß darum, dass München einen neuen Bürgermeister hat, von den Grünen jetzt, nicht mehr von der SPD. Dass die verschwindet, ist bei Claudius Seidel sozusagen schon vorausgesetzt und wird gar nicht mehr erwähnt. Die FDP taucht kurz und mit dem ab sofort wahrscheinlich unvermeidlichen Attribut totgesagt auf. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert mit den Zeiten. Denn Claudius Seidel analysiert jetzt schon, was, Futur 2, das Problem des jungen neuen grünen Bürgermeisters einmal gewesen sein wird. Sein Dialekt ist diskret, sein Habitus freundlich und ein bisschen brav. Es fehlt ihm die moralische Doppelbödigkeit. Meistens scheint er zu meinen, was er sagt, was im Münchner Gefühlsgesamtzusammenhang womöglich zu wenig sein könnte. Den gleichen feuilletonistischen Mix aus Zukunft und Vergangenheit aktiviert Michael Hesse in der Frankfurter Rundschau, indem er in seine Endanalyse der SPD feuilletonistisch subtil Thomas Mann hineinzitiert. Von dem stammt, Wissen, das bei FR-Leserinnen und Lesern vorausgesetzt zu werden scheint, der Satz: Tief ist der Brunnen der Vergangenheit. In der FR lesen wir: Vor wenigen Wochen blickten die Genossen und Genossinnen nach der Auszählung der Landtagswahlen in Baden-Württemberg in den Brunnen der Zukunft, sozusagen, und er war tief. Mit den Worten von Jürgen Kaubin der FAZ: War einmal eine Idee. Oder im Futur 2: Es wird einmal gewesen sein. Und das womöglich bald.
Hans von Trotha mit dem Blick in die Feuilletons der Dienstagszeitung. Und das war Fazit mit Susanne Burkhardt. Schön, dass Sie dabei waren. Ich wünsche eine angenehme Nacht. Machen Sie es gut.